Also, ich bin gerade vom U-Boot runter und das war genauso krass, wie es klingt. Ich war 4 Tage lang mit der deutschen Marine unterwegs und da war echt einiges los. Wir sind auf über 100 Meter Tiefe getaucht. Das war total eng an Bord, kein Tageslicht. Große Torpedos und einfach krass.
Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
Hallo, das ist der Galileo-Podcast. Wir sind Johannes Musial und
Nadine Haddad.
Wir sind beide Hosts bei Galileo und eigentlich ja andauernd unterwegs, um die Welt zu entdecken, Menschen zu treffen, euch davon dann im Fernsehen zu erzählen. Und meist haben wir eigentlich nicht mal die Zeit, uns das dann gegenseitig zu erzählen, was wir wieder alles erlebt haben. Deshalb machen wir das einfach jetzt hier im Podcast.
Richtig. Wir wollen uns probieren, so oft wie möglich zusammenzusetzen und zusammenzuschalten und euch dann einfach mitzunehmen, was wir so erlebt haben. Und heute ist Johannes dran, hat uns eine Geschichte mitgebracht.
Genau.
Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich weiß noch nicht so viel. Ich weiß nur, dass es sich um einen ganz geheimen Ort handelt. Geheime Orte finden wir ja gut und interessant. Deswegen schieß mal los. Was hast du uns mitgebracht?
Auftauchstation.
Auftauchstation.
20 Meter.
Ja.
30 Meter.
Ja.
Wir sind unter Wasser.
Wir sind auf einem U-Boot. Ich war 4 Tage lang mit der deutschen Marine auf einem U-Boot unterwegs. Tatsächlich einer der geheimsten Orte von Deutschland. Und das war wirklich eine Erfahrung, wie ich sie noch nie vorher gemacht habe. Also auf so engem Raum zu leben, die Leute zu treffen, die den Job ja jeden Tag machen. Und dann auch auf so einer Waffe unterwegs zu sein, die für den Kriegsfall gedacht ist.
Lass uns vielleicht nochmal ganz vorne anfangen. Wo warst du genau? Wo seid ihr abgetaucht? Wieso durftest du mit?
Also, das hat sehr, sehr lange Vorlauf gebraucht erstmal, weil die Marine natürlich nicht einfach sagt, ja klar, Kamera, kommt doch vorbei. Sondern uns erstmal geprüft hat, mich und den Kameramann, der mich begleitet hat. Wir dann einen kompletten Tag medizinische Checks durchlaufen mussten, um zu schauen, dass wir fit sind, weil jetzt in der Tiefe kannst du ja nicht einfach einen Krankenwagen rufen, wenn da irgendwas vorfällt. Deswegen wollten die gucken, hey, funktioniert alles, hören, sehen, Herz. Und dann nach fast 1,5 Jahren war es soweit und wir wurden in Norwegen mit einem Begleitschiff von der deutschen Marine zum U-Boot gefahren und dann ging es drauf. 56 Meter lang ist die Stahlröhre, 11,5 Meter hoch und 7 Meter breit.
Das ist nicht groß.
Das ist überhaupt nicht groß und da sind knapp 30 Leute drauf. Also
heftig.
Sehr, sehr wenig Platz. Ich hatte sowieso auch eine Frage für dich und zwar, woran du eigentlich zuerst denkst, wenn du so U-Boot hörst.
Also wenn ich an U-Boot denke, denke ich an, oh Gott, da kommt man dann nicht mehr so einfach raus. Stichwort auch so Platzangst. Ich denke auch an so für den Krieg vorbereiten, Angriffe, sich unter Wasser zu bewegen und irgendwo ankommen zu können, unentdeckt. Das ist irgendwie der Gegenpol zu im All zu sein, so ein bisschen. Ich glaube, ich finde sogar unter Wasser zu sein noch gruseliger als im All, weil ich finde halt immer dieses unter Wasser irgendwie noch beängstigender als in der Luft, also so für mich. Und ich glaube, ich denke einfach, dass man ganz, ganz anders lebt als wir.
Ich glaube ja, dass die meisten Menschen beim U-Boot erstmal daran denken. Das ist der Soundtrack von Das Boot, dem Film.
Habe ich nicht gesehen.
Und ich glaube, die allermeisten Leute haben entweder so einen Film vor Augen, auch Jagd auf Rote Oktober, immer diese krassen Bilder. Und ich habe halt festgestellt, ja, das stimmt teilweise, weil man sich wirklich auf diesem Boot andauernd wie im Film fühlt. Weil wer ist denn schon mal auf einem U-Boot unterwegs? Und dann läuft es natürlich ganz anders. Es ist ja nicht die ganze Zeit Action, sondern da müssen die ganze Zeit Dinge erledigt werden, die auch einfach langweiliger Alltag sind.
Aber gibt es diese U-Boote nur noch, dass im Fall eines Krieges angegriffen oder geschützt werden kann? Oder wofür gibt es überhaupt noch U-Boote heutzutage?
Ich gehe mal einen Schritt raus aus Deutschland und wenn wir auf die USA, auf Russland gucken, auf die Länder, die Atom-U-Boote haben, dann war immer schon Teil der nuklearen Abschreckung, dass diese atomgetriebenen U-Boote auch mit Atomsprengköpfen an Bord sich irgendwo auf der Welt verstecken.
Mhm.
Also stell dir vor, diese U-Boote liegen einfach unterm Polareis 3 Monate lang. Keiner weiß, wo die sind. Sprich, ein Land greift das andere an, aber diese U-Boote können jederzeit halt einen Nuklearsprengkopf losschicken, weil die einfach nicht zerstört werden können, weil keiner weiß, wo die sind.
Mhm.
Und im Fall von Deutschland ist das so, das U-Boot, auf dem ich unterwegs war, ist 1 von 6, was die deutsche Marine besitzt. Und die gehören zu den leisesten U-Booten, die es gibt auf der Welt. Die haben nämlich ein 2-Motoren-System. Über Wasser treibt ein Diesel das Boot an, unter Wasser eine Brennstoffzelle. Das ist ein Prozess, wo chemisch quasi Moleküle umgewandelt werden. Und das passiert relativ geräuschlos. Und dabei kann dann das Boot unter Wasser unterwegs sein und kann eigentlich kaum gehört werden. Es kann sich sogar in so einem ganz krassen Manöver auf dem Boden vom Wasser legen und hockt dann da einfach und hört ja selber durch Sonar, was für andere Boote unterwegs sind, kann aber eben nicht entdeckt werden. Und deswegen ist auch da so ein Ding, was anders ist als im Film. An Bord sind alle erstmal super, super leise, knallen nicht mit den Türen, reden auch ganz leise, es werden keine Befehle gebrüllt.
Um geschützt zu bleiben, auch selbst, oder?
Genau, damit sie nicht entdeckt werden. Heißt, prinzipiell sind all die U-Boote, das deutsche, natürlich auch wie die amerikanischen, russischen, erstmal für den Fall das da, aber auch eben für eine Abschreckung. Und damit die Leute im Training bleiben, fahren diese Boote andauernd und observieren dabei natürlich auch. Sagen wir mal, die fahren an einem Hafen vorbei, wo sie wissen, eine uns nicht so freundliche Nation hat da gerade ein Schiff, was umgebaut wird, ein Kriegsschiff. Dann können die auch mal gucken, was haben die denn da Neues rangebaut.
Und warum weiß man nicht, wo U-Boote sind? Also es ist ja, wir sprechen ja von einem so der geheimsten Orte. Du hast es jetzt auch gesagt, U-Boote sind sehr leise. Warum kann man U-Boote nicht so einfach orten?
Einerseits, weil die natürlich sehr tief unterwegs sind. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach drüber fliegen und die sehen.
Mhm.
Und weil du tatsächlich dann unter Wasser die Geräusche von den Orten muss. Und die sind an sich ja schon so gebaut, dass sie möglichst leise sind, dass sie eben nicht so einfach ortbar sind. Und unter Wasser verstecken und die Geräusche, die dort eben sowieso schon vorhanden sind, macht es halt super, super schwierig, die U-Boote zu finden. Weil ich meine, stell dir vor, wie viel Wasser es auf diesem Planeten gibt und wie viele Möglichkeiten für U-Boote, sich irgendwie zu verstecken.
Wenn man im All ist, gibt es ja irgendwelche Satelliten und irgendwelche Verbindungen. Und auch wenn man ein Boot fährt, kriegst du ja auch irgendwie von der, keine Ahnung, von der Bootsverkehrsleitung Infos rübergeschickt. Wie wird das U-Boot gesteuert? Kriegt man da auch Informationen, um, dass man sich weiß, wie man bewegt? Oder hat man das extra nicht, damit Leute sich nicht einhacken können und sehen können, wo du bist?
Es kommt ein bisschen drauf an. Also bist du jetzt einfach so unterwegs, dass du vielleicht auch über Wasser fährst und eh gesehen wirst, dann gibt's auch ganz normalen Kommunikationsverkehr.
Ja.
Wenn du jetzt aber sagst, hey, wir sind auf Schleichfahrt, dann wird natürlich alles eingestellt. Dann gab's vorher eine Absprache, wo es lang geht. Aber theoretisch bräuchten die das auch nicht. Die haben eine Seekarte, da könnten die unter Wasser wissen, wir sind in der Tiefe unterwegs, da können wir langfahren und fahren dann im Prinzip unter Wasser blind. Und das können die auf dem deutschen U-Boot mehrere Wochen am Stück machen. Die atomaren U-Boote können sogar monatelang unterwegs sein.
Crazy.
Und dann eben teilweise autark. Das heißt, diese Crew ist eigentlich nur mit sich dort beschäftigt und der Kommandant hat die Anweisung und trägt dann eben auch die Verantwortung für die Entscheidungen.
U-Boote fahren nicht alleine, ne? U-Boote hat immer eine Crew.
Es gibt so modernere, kleine,
ja,
autarke U-Boote, aber die, von denen wir reden, das sind alles bemannte U-Boote. In dem Fall von den Deutschen halt 30 Personen knapp. Bei den Amerikanern sind das nochmal deutlich mehr. Das sind wirklich so kleine, schwimmende Dörfer.
Crazy.
Es ist aber eben natürlich so oder so wenig Platz.
Ja, erzähl mal, genau.
Ich habe davor natürlich überlegt, was packe ich ein, wenn ich an Bord gehe? Weil die Info war, bitte nur wenig Sachen. Was hättest du denn eingepackt?
Also man ist unter Wasser wie 4 Tage, meintest du?
4 Tage.
Genau, also ich hätte warme Sachen mitgenommen, weil ich mir vorstelle, so unter Wasser kann es kalt sein. Da wird jetzt wahrscheinlich dann auch, wenn man irgendwie, man nimmt nicht viel mit, das heißt, es wird wahrscheinlich auch gespart, was irgendwie, keine Ahnung, Heizen und irgendwas angeht. Es geht mehr um Strecke hinlegen können und im Notfall reagieren können, das heißt, warme Sachen zum Anziehen. Ich hätte mir, ja, wahrscheinlich gibt es nur irgendwie ein Badwaschraum, das heißt eher so, weiß ich nicht, ein Waschlappen oder irgendwelche Reinigungstücher für den Körper. Jetzt nicht groß, dass ich denke, dass ich mich in 4 Tagen duschen kann. Und ich hätte vielleicht so ein bisschen, weil wenn man viel mit im Wasser ist oder, weiß ich nicht, an der Wasserluft, finde ich, hat man immer Hunger. Das heißt, ich hätte mir irgendwelche Dosen oder Riegel für zwischendurch Essen. Und Ohrstöpsel, weil wahrscheinlich viele Leute auf engstem Raum und wenn da irgendwer schnarcht, dann halt, dass man schlafen kann. Schlafmaske nicht, weil in der Nacht dunkel. Ja, das hätte ich wahrscheinlich mitgenommen.
Gar nicht schlecht.
Richtig, ja?
Du hast tatsächlich auch einen wichtigen Punkt angesprochen und zwar den folgenden.
Siehst du mal. Ein Schnarcher.
Genau, da hat man jetzt das Geräusch von einem der Soldaten gehört, von einem Mitschnarcher. Und aber auch, wenn du richtig hingehört hast, das Wasser, was an dem Boot lang strömt.
Stimmt.
Es ist eigentlich so ganz nett. Das ist ein bisschen wie wenn man so zum Einschlafen sich so White Noise oder irgendwas anmacht.
Stichwort Seekrankheit, schaukelt das U-Boot doll?
Uiuiui. Das war ein Thema. Das war ein total tolles Thema, weil es denken ja alle, ein U-Boot geht sofort unter Wasser.
Mhm.
Aber ein U-Boot fährt ganz oft auch über Wasser, weil das einfacher ist. Die können den Dieselmotor benutzen. Das hat für die einfach ein paar Vorteile. Wenn es egal ist, dass sie entdeckt werden, fahren die auch über Wasser. Können die auch mal in die frische Luft ran.
Mhm.
Ja, über Wasser ist es halt wie ein Schiff. Und das fängt ganz schön doll an zu wackeln. Und du hast ja kein Fenster. Du kannst ja nicht einfach rausgucken, siehst den Horizont, sondern das bewegt sich die ganze Zeit. Und in unserem Fall war das so, wir sind irgendwann von Bergen aus, durch den Fjord, aber aufs offene Meer gefahren und dann war da auf einmal so eine 2,5 bis 3 Meter hohe Welle oder Wellen.
Ach, krass.
Und das hat das Boot so hin und her geschoben, da wurde mir flau und dem Kameramann sogar so sehr, dass wir erst uns so ein Anti-Übelkeits-Armband umgebunden haben, dann hatte er noch so einen Kleber, den er sich in das Ohr geklemmt hat.
So ein Pflaster.
Genau. Und am Ende auch noch eine Tablette genommen. Hat alles nicht geholfen. Er hat dann über dem Klo gehangen.
Oh, shit.
Und war erstmal ein paar Stunden raus.
Mm. Oh, nee, der Arme. Und es gibt auch wahrscheinlich nur eine Toilette. Wenn sich da einer übergibt, dann riechen die anderen mit danach.
Es gibt theoretisch eine zweite Toilette, aber Konstruktionsfehler. Die ist genau dahin gebaut, wo alle Leute schlafen.
Okay.
Das ist im vorderen Teil des Boots. Das ist wie so ein Hostel, mehrere Betten übereinander. Und davor ist direkt ein Klo. Und das würde man ja hören, wenn dann während des Schlafens Leute das Klo benutzen. Das heißt, am Ende gibt es ein Klo und eine Dusche für die knapp 30 Personen.
Mhm.
Sprich, in der Regel wird nicht jeden Tag geduscht.
Nicht jeden Tag geduscht. Und wenn sich jemand übergibt, dann kriegen die anderen das auch mit.
Man sagt, die Klobrille ist immer warm.
Schön.
Es gibt da so ein ganz tolles Detail, das dürfte dich bestimmt auch freuen. Und zwar gibt es ein Werkzeug auf Klo, das heißt das Kackeschwert.
Ja.
Und das ist im Prinzip eine Wassersprühpistole, wo so Reste auf dem Klo mit weggemacht werden.
Aber warum keine Klobürste?
Die müssen die halt nicht sauber machen nochmal, weißt du? Spritzt das Wasser da einmal durch, fertig.
Ja, ja. Und sag mal nochmal, wir haben jetzt so ein paar Bilder schon, also es gibt mainly nur eine Toilette, 30 Leute. Wie viel Meter meinst du lang? 56?
56.
Genau. Wie geht man rein? Ist es rund? Ist es Silber? Wie viele Schlafräume? Küche? Mal uns ein Bild. Wie ist dieses U-Boot aufgebaut?
Kann dir auch mal ein kurzes Video zeigen. Das können die Leute zwar nicht sehen, aber das können wir denen beschreiben, damit du auch mal hier auf dem gleichen Standpunkt bist wie ich.
Okay. Ja, es ist dunkelgrau. Oben ist so ein Fensterchen, wo ihr gerade rausgeht. Da spritzt richtig ordentlich Wasser von den Wellen rein.
Oben auf dem Turm ist die Brücke. Da kann man reingehen in das Boot. Von dort wird das Boot auch gesteuert, wenn es aufgetaucht ist. Also da steht da eine Person und gibt den Kurs durch nach unten an die Zentrale. Und die Zentrale ist das, was man sonst auch aus Filmen kennt. Da stehen Leute an diesem Seerohr, gucken rum. Da gibt es ganz viele Monitore. Und an sich, Ja, das Boot ist 56 Meter lang. Der allergrößte Teil davon ist Technik, ist Torpedos, ist was, was erstmal nicht für die Menschen gebaut ist. Und Komfort steht deswegen an zweiter oder eben an letzter Stelle. Du hast im vordersten Teil oben eben den Schlafbereich, wo alle nebeneinander auf so kleinen Pritschen schlafen. Und du schläfst auch im Wechselsystem. Also schlafen ist nicht nur ja auf kleinem Bett und mit ganz vielen Leuten, sondern dein Bett teilst du dir auch noch. Du hast ein Wachsystem, immer 6 Stunden Arbeit und 6 Stunden keine Arbeit. Und in den 6 Stunden dazwischen kannst du schlafen. Dann gibt's aber auch noch Frühstück, dann gibt's andere Sachen zu erledigen. Das heißt, du schläfst in der Regel pro 6 Stunden auch weniger als die 6 Stunden.
Wenn man nie anhält, sondern mit diesem U-Boot immer fährt und es gibt immer Leute, die dieses U-Boot lenken müssen, sich um die Sicherheit kümmern oder Essen machen und in der Zeit können die anderen pennen, sich erholen und dann gibt's den Wechsel.
Genau, ich habe in den 4 Tagen ganz, ganz selten Leute einfach nur rumsitzen sehen und, weiß ich nicht, lesen oder einfach nur mal privat miteinander reden.
Aber was machst du denn die ganze Zeit? Was machen die denn? Also klar, das U-Boot jetzt lenken, okay. Und was muss man noch machen?
Ja, das ist einmal schon ein sehr komplizierter Prozess und dann muss natürlich andauernd geguckt werden, dass alles funktioniert. Also der Motor muss gecheckt werden, dann muss andauernd auch geschaut werden, wenn man taucht, ist hier noch alles dicht, kommt irgendwo Wasser rein. Dann müssen ja Sachen auch instand gehalten werden. Weiß ich nicht, hier ist was kaputt, die Toilettenspülung funktioniert nicht, na gut, dann muss das repariert werden. Von da bis aber auch einfach so ganz einfache Sachen sauber machen.
Und es sind dann eben viele Leute auf engstem Raum in einer Ausnahmesituation, das sich bewegt und da ist einfach immer irgendwas zu tun.
Genau.
Und was macht man, wenn man mal kurz frei hat? Gibt es da irgendwas, keine Ahnung, gibt es da eine Spielecke, wo man Spiele spielen kann? Gibt es einen Sport irgendwie, wo man irgendwie, wie heißt es nochmal hier, sich hochziehen? Shit.
Ringe.
Nee.
Klimmzugstange.
Klimmzüge machen kann, aber die starken Männer, ich gehe davon aus, es gibt Frauen, die da auch unter...
Eine Frau war dabei.
Okay, damit die eine Frau und die anderen Männer irgendwie ihre Muckis trainieren? Oder gibt es nicht?
Alles nein.
Okay.
Es ist wirklich so krass. Du musst dir vorstellen, es gibt 2 Decks, auf denen die alle unterwegs sind. Auf dem ersten Deck befinden sich die Schlafräume und die Zentrale und auch die Kajüte vom Kommandanten. Der ist der Einzige, der einen Raum hat, wo er ja, für sich einfach ein Bett und einen Schreibtisch hat.
Der muss auch nicht wechseln. Da darf auch nur der Kommandant dran schlafen.
Der hat den Luxus, da alleine sein zu dürfen.
Hm. Kommandant möchte man sein.
Also ich würde, glaube ich, auch nicht Kommandant auf dem U-Boot sein wollen, weil auch der, es ist alles nicht angenehm. Es ist wirklich...
Nö, ne? Der muss sich auch die Toilette mit euch teilen.
Der muss, genau, der hat keine eigene Toilette, das muss man auch sagen. Und dann kann man halt so eine Leiter, eine Etage runtersteigen und dann steht man in der Messe und das ist der Bereich, wo gegessen wird. Daneben ist auch eine ganz, ganz, ganz kleine Küche und dann vor dir siehst du eben ganz viele Torpedos. Also ja, man sieht ja nicht selbst, sondern so Aufbewahrungs-Metallhülsen, wo drin die Torpedos sind und rechts dann die Torpedorohre, wo die reingesteckt werden. Das heißt, du isst eigentlich direkt neben diesen Waffen. Und alles ist nur so gebaut dafür, dass die Torpedos eingesetzt werden können. Und ja gut, hier sind auch noch ein paar Tische, die können wir umklappen, da könnt ihr essen. Und an den Tischen könnte man sich auch hinsetzen und dann eben ein bisschen rumhängen. Aber das habe ich einmal gesehen, dass Leute so eine Konsole rausgeholt haben und dann einfach so miteinander gezockt haben. Sonst nicht.
Das heißt, ein U-Boot ist schon dafür gebaut oder gedacht, dass es Waffen und Munition mit sich trägt und dann sind da nur Add-on-Menschen, die halt eben diese Waffen mittragen und mitsteuern.
Genau, und das hat mich halt immer so beschäftigt, weil ich habe grundsätzlich ja schon nicht so das positivste Verhältnis zum Militär, aber einfach, weil ich mir denke, Waffen, Armee macht die Welt ja erstmal nicht besser, aber ich habe eben auch gemerkt, wir leben ja irgendwie nicht mehr in einer Welt, wo man das so einfach sagen kann. Also die Situation ist ja gerade nicht, dass man sagen kann, Leute, wir als Deutschland ziehen uns hier raus. Und da fand ich schon krass, einerseits zu erleben, wie normal alle an Bord sind, weil für die ist das halt Normalität, mit diesen Waffen umzugehen, sich auf den Ernstfall vorzubereiten. Für mich war das aber schon auch beklemmend, halt immer dieses Gefühl zu haben, ah ja, so nah ist man dann irgendwie doch am Krieg dran. Und auch ganz klar, was das bedeuten würde, wenn, weil diese Torpedos sind halt krasse Waffen. Die schießt du auf ein Schiff, da sind vielleicht 300 oder mehr Menschen drauf. Das Schiff geht unter, die Menschen sind tot.
Ach, krass. Und wie viele Torpedos trägt so ein U-Boot?
Also die haben so um die 10 Torpedos immer dabei.
Das ist ja viel. Haben die das auch bei den Übungseinheiten? Seid ihr da auch, also bei Übungseinheiten oder wie du jetzt mit dir mitgefahren, sind die da auch beladen oder sind die da nicht beladen?
Die waren beladen.
War das nicht auch ein komisches Gefühl? Nicht nur, okay, so wird für Krieg vorbereitet, in Anführungsstrichen, sondern du bist an Bord mit so krassen Waffen. Wenn da irgendwas losgeht, dann seid ihr auf jeden Fall auch dann.
Genau, ich habe das Gefühl, ich bin dann auch wie so ein Idiot, laufe da rum und bin so, Leute, ist das sicher? Kann das so?
Ja, voll.
Und natürlich sind alle so, ja, natürlich ist das sicher. Jetzt habt ihr mal nicht so. Alle haben gemeint, ganz ehrlich, größere Gefahr geht davon aus, dass die Kaffeemaschine durchschmort und hier ein Feuer an Bord ausbricht, als von so einem Torpedo.
Spannend, ey. Was sind das für Menschen, die wirklich dort unter Deck sind? Sind das nochmal spezielle Menschen von der Bundeswehr? Also vom Typ her, wie würdest du die beschreiben?
Die sind auf jeden Fall relativ jung. Also es gab ein paar, die auch über 40 und über 50 sind, aber selbst der Kommandant ist ja noch nicht mal Mitte 30.
Mhm.
Also da sind auch viele unter 30, die das schon lange machen. Und
ach was.
Warum die das alle machen, fand ich krass, weil die eigentlich alle durch die Bank gesagt haben, naja, weil wir hier so eng beieinander sind, weil wir so eine Gemeinschaft sind. Und man würde eigentlich von außen ja denken, Leute, genau das ist ja das,
was man nicht will.
Abtörende da dran. Ja, genau. Ich habe auch immer das Gefühl gehabt, ey, wenn ihr euch mal richtig zofft an Bord, das muss doch super abnerven, weil ihr euch gar nicht aus dem Weg gehen könnt. Und die meinten halt, naja, aber deswegen streiten wir uns ja auch nicht. Also wir kriegen das schon alles hier geregelt. Einer meinte zu mir, er streitet sich eigentlich häufiger mit seiner Frau als mit den Leuten an Bord.
Ach, okay.
Also ich habe auch nichts gesehen in der Zeit. Es hat sich einmal jemand darüber aufgeregt, dass die eine Mannschaftshälfte, die dafür zuständig war, nicht die Geschirrspülmaschine eingeräumt hat. Aber das war's.
Den Stress hat man auch in der WG. Das ist jetzt nicht irgendwie auch was Großes.
Ja, ist wie so eine Männer-WG, stimmt schon.
Ja. Und sag mal, hast du die darauf angesprochen, wie sie sich fühlen, wenn jetzt irgendwie Krieg losgeht, beziehungsweise Deutschland mehr machen muss oder irgendwas mit Deutschland passiert und wie das für sie ist?
Ich habe die immer wieder darauf angesprochen und irgendwie sind die mir immer so ein bisschen ausgewichen. Also einerseits, weil für die einfach total dazugehört, dass die im Zweifelsfall das Land verteidigen würden und die das auch überhaupt nicht in Frage stellen.
Mhm.
Und andererseits haben die selber auch nie ernste Themen angesprochen. Das war ich immer. Und vielleicht gehört es auch dazu, vielleicht kannst du nicht den ganzen Tag diesen Job machen und an Krieg denken, weil dich das ja auch fertig macht. Also der Kommandant hat mir immer gesagt, ja, wir sind ja in Friedenszeiten und wir sind für den Frieden unterwegs. Und das stimmt, aber all das an Bord und auch die Leute, die da arbeiten, all das ist ja für den Kriegsfall.
Aber es ist wahrscheinlich, wie du gerade gesagt hast, wenn du halt einfach, das ist ja für diese Menschen der Job und wenn du das einfach jeden Tag machen musst, denkst du vielleicht nicht die ganze Zeit drüber nach, sonst kannst du ja deinen Job nicht ausüben und sonst wirst du ja auch verrückt. Und trotzdem ist dir bewusst, dass wenn was passiert, du halt einfach deinen Job auch dort weiter ausüben musst. Aber ich finde es schon heftig. Also Respekt.
Und eben zusammen mit diesem fehlenden Komfort, weil du meinst auch, hey, wie sieht's mit Sport aus? Ja, naja, also es gibt keine Ecke, wo du eigentlich Sport machen könntest. Kein Sportraum. Du kannst ja jetzt auch nicht irgendwie die 10 Meter auf dem Gang hin und her joggen. Das Einzige, was die gemacht haben, ist, dass die ganz am Ende vom Schiff, da ist der Propellerraum, der eben den Propeller antreibt. Ziemlich laut, kann man sich ja vorstellen. Da läuft so ein fetter Motor, der dieses ganze U-Boot antreibt. Und da drin haben die, ja, dann ein paar Yogamatten, die du ausrollen kannst. So ein paar Ringe, die du oben von ein paar Rohren runterhängen lassen kannst. Sogar so ein Fahrrad. Ich habe das einmal probiert. Und es geht einfach nicht. Es stinkt so krass da drin. Für mich war das wie irgendwie das Gesicht in den Auspuff vom Auto halten und dann versuchen, Sport zu machen. Mir ist so schlecht geworden. Und ich hätte es so gern gemacht, weil wir haben uns kaum bewegt. Also ich bin an einem Tag auf dem Boot immer nur ein paar hundert Schritte gelaufen. Und Sport wäre echt cool gewesen. Aber war dann für mich echt nicht möglich. Ein paar andere von denen machen das so. Die sind dann da oberkörperfrei in diesem heißen, stickigen Raum und machen Sport. Aber ich konnte das nicht.
Also ich muss dir sagen, es klingt super spannend. Und wie du es jetzt gemacht hast, so ein paar Tage, vielleicht würde ich mich das auch wagen und denken, okay, anschauen, was für ein krasses Privileg, dass du da reinblicken konntest. Aber ich bin auch ein Mensch, ich bin immer die, die in den Raum geht und sagt, lüften, ich brauche immer Frischluft.
Das wäre so schlimm gewesen für dich.
Ich brauche Zeit für mich, ich brauche Raum für mich, ich muss Sport machen können. Und das ist auch für mich so meine Keys, um funktionieren zu können und powern zu können. Und ich finde es schon krass, darauf zu verzichten. Aber es ist wahrscheinlich auch alles Learning und auch eine Einstellungssache. Vielleicht jetzt nochmal so letzte Frage an dich. Willst du nochmal auf ein U-Boot?
Nein. Also das war der erste Impuls. Und jetzt muss ich mal drüber nachdenken. Also ich war schon froh, dass ich da runter war, weil das war ja nicht nur das, was du meintest, ne, sondern auch, du siehst kein Tageslicht, du weißt überhaupt nicht, ob Tag oder Nacht ist. Du bist in diesem komischen 6-Stunden-Rhythmus irgendwie unterwegs. Für uns war der noch schräger, weil wir ja immer so aufgestanden sind, dass wir von beiden Teilen der Crew Leute erwischt haben. Das heißt, wir haben noch ganz, ganz komische andere Zeiten geschlafen. Und als wir dann angekommen sind nach 4 Tagen, bin ich da auch runter vom Boot und das war wie so ein Traum. Ich stand dann davor, habe mir das angeguckt und so den Kopf geschüttelt, weil ich war so, hä? Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Das kam einem ja auch an Bord oft wie so eine Simulation vor. Also selbst der krasse Moment, abtauchen.
20 Meter.
Ja.
Du bist 100 Meter tief oder tiefer. Du merkst es nicht. Da sagt jemand 20 Meter, 50 Meter. Und du merkst eigentlich nur, dass das Boot sich ein bisschen neigt, aber sonst gar nichts. Und du könntest auch einfach an einem Filmset sein. Das fand ich schon krass, so, dass du so abgeschottet bist von allem, dass man gar nichts mitbekommt. Eben auch keine Nachrichten von Freunden, Familie. Das Handy ist aus. Also ich würde das, glaube eher nicht nochmal machen.
Okay.
Aber es war spannend.
Es war spannend.
Es war super, super spannend, das erlebt zu haben. Und so sehr ich immer noch Probleme mit Waffen und Probleme damit habe, dass Kriege geführt werden, habe ich auch so einen Respekt für diese Arbeit von denen bekommen und auch echt so einen Respekt davor, dass die sagen, ja, im Zweifelsfall gehe ich und kämpfe. Weil ich meine, ich habe keine Antwort darauf. Hast du eine, zu sagen, hey, Deutschland ist im Krieg, würdest du das Land verteidigen?
Oh, da machst du jetzt nochmal ein großes Thema auf am Ende. Das ist zu groß, das sprengt dir den Rahmen.
Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, ich würde es persönlich, ich könnte mir es nicht vorstellen. Und das war irgendwie auch so eine Erkenntnis, so nah damit konfrontiert zu sein, zu sagen, hey, was wäre eigentlich, wenn du da in dem Boot sitzt, würdest, also ich könnte es nicht so locker sagen, hey, das ist mein Job, ja klar, ich gehe da ran.
Ja, aber du bist auch nicht in der Bundeswehr oder in der Marine. Also das stellst, diese Fragen stellst du dir ja schon davor.
Total.
Würde ich sagen. Also du gehst, machst, übst ja diesen Job gar nicht erst aus, wenn du dich diese Fragen nicht davor bewusst stellst.
Haben die alle gemacht und auch das mit ihren Familien geregelt. Und das ist auf jeden Fall auch total krass.
Völlig. Jetzt sind wir natürlich heiß auf diesen Film. Den kann man bestimmt irgendwo gucken und das kannst du uns jetzt anteasen. Wo?
Der ist sogar schon draußen. Das heißt, ihr könnt jetzt auf Join vorbeischauen bei Galileo Explorer. Da ist der Film zu sehen. Und da gibt es all das, was wir besprochen haben und noch viel, 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 viel mehr. Auf jeden Fall kann ich so viel sagen. Die Marine hat erst gedacht, was ist das für eine Gurkentruppe, die da antanzt, um den Film zu machen. Fand am Ende das Ergebnis aber echt cool. Vielleicht ihr ja auch.
Das heißt, Marine approved ist es. Jetzt muss er noch von Nadine approved sein und von der ganzen Galileo-Community. Und ja, danke Johannes, dass du uns mitgenommen hast, dass du dich auf dieses Abenteuer gewagt hast und uns jetzt im Nachhinein davon erzählt hast. Ich fand es super, super spannend. Nächste Woche gibt es wieder einen anderen Podcast hier. Andere Menschen, die euch wieder eine spannende, wissenswerte Geschichte erzählen. Und uns hört ihr auch in ein paar Wochen. Vielleicht bringe ich dann meine Geschichte mit. Und dann kannst du mich ausquetschen. Was halten wir davon, Johannes?
Das finde ich sehr gut. Und dann würde ich einfach sagen, wie sagen das die Seeleute? Dir und allen da draußen immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.
Ich weiß nur Ahoi und sag jetzt Ahoi.
Ahoi.
Tschüssi.